ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Am Brückentag ein Brückenabriss, aber in der Politik, nicht im Straßennetz. Berlins Kultursenator reißt die Brücken zur Politik hinter sich ab. Der CDU-Politiker hat den regierenden Bürgermeister um Entlassung gebeten. Auf der landespolitischen Bühne überraschte vielleicht der Zeitpunkt, aber nicht der Schritt an sich, meldet Landespolitikreporter Thorsten Gabriel.
Dass es um das Verhältnis von Kultursenator und regierendem Bürgermeister zuletzt nicht mehr zum Besten stand, war in Berlin schon seit längerem ein offenes Geheimnis. Entsprechend unterkühlt reagierte denn auch Regierungschef Kai Wegner auf die Mitteilung von Joe Cialo.
Ich habe den Wunsch des Kultursenators zur Kenntnis genommen, seinen Wunsch um Entlassung, und dem werde ich nachkommen.
Am Morgen hatte Cialo dem regierenden Bürgermeister sein Rücktrittsgesuch mitgeteilt, begründet mit dem erneuten Spardruck auch auf den Kulturbereich. Viele sehen in dem Schritt allerdings eher eine Frustreaktion, nachdem der Posten des künftigen Kulturstaatsministers auf Bundesebene nicht mit ihm, Cialo, besetzt werden wird. Anerkennende Worte für geleistete Arbeit gab es von Wegner denn auch nicht. Stattdessen der Blick nach vorn. Zeitnah wolle er die Nachfolge regeln, so der CDU-Politiker.
Wir brauchen gerade in der Kultur eine starke Stimme, die sich gerade in diesen herausfordernden Zeiten vollumfänglich um die Kultur, um ihre Einrichtung, um die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kultur kümmern kann. Und deswegen werde ich hier eine starke Lösung präsentieren.
Wegner verweist noch auf den Kulturdialog, den er vor einiger Zeit gemeinsam mit Cialos Staatssekretärin Wedel Wilson begonnen hatte. Für manche ein Fingerzeig, dass sie den Kultursenator im Amt beerben könnte. Von den Grünen schallt es dagegen in Richtung Wegner: Mach's doch selber. Statt den Posten nachzubesetzen, solle Wegner die Kultur lieber zur Chefsache machen, sagt Grünen-Fraktionschef Werner Graf. Er hält Cialo vor, dass er zu wenig die Rolle eines Kommunikators eingenommen habe, um zwischen Politik und Kulturschaffenden zu vermitteln.
Diese Rolle hat er nicht gut ausgefüllt, weil wir eben halt nicht in Gespräche mit den Kulturschaffenden kamen, wie wir die Kürzungen machen, sondern vor allem Ängste geschürt worden sind. Hier hätten wir mehr Debatte gebraucht, hier hätten wir mehr Gespräche gebraucht, und die haben nicht stattgefunden.
So ähnlich sieht das auch linken Fraktionschef Tobias Schulze. Zu wenig Engagement für die, um die es geht.
Ich erwarte von einem Kultursenator, dass er sich wirklich buchstäblich vor den Zug wirft für seine Theater, für seine Bibliotheken, für die Opern. Und das hat er nicht getan, sondern er hat die Kürzungen eigentlich bis heute verteidigt und hat sich hingestellt und hat die Notwendigkeiten begründet, aber er hat nicht gekämpft, jedenfalls nicht sichtbar.
Einzig von der AfD bekommt Cialo so etwas wie anerkennendes Schulterklopfen. Cialo sei guten Willens gewesen, aber am, Zitat, Schlingerkurs von Kai Wegner gescheitert. Es sei schade um den Versuch, externe Talente für die Politik zu gewinnen.
Landespolitikreporter Thorsten Gabriel. Die Landesverbände der AfD in Berlin und Brandenburg kritisieren, dass die Gesamtpartei vom Bundesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Das Bundesamt schreibt, die AfD habe eine die Menschenwürde missachtende extremistische Prägung. Landeskorrespondent Thorsten Südow berichtet aus Potsdam.
Die Einstufung wird vom Brandenburger AfD-Landesvorsitzenden René Springer als Anschlag auf die stärkste Oppositionspartei im Bundestag gewertet.
Für uns ist das ein beispielloser Missbrauch staatlicher Macht, und das mit dem Ziel, die demokratische Opposition auszuschalten. Diejenigen, die keine Masseneinwanderung wollen, die keine Migrantengewalt wollen, die keine Islamisierung wollen, werden hier pauschal abgestempelt als rechtsextrem. Auf unsere Arbeit wird das überhaupt keinen Einfluss haben. Wir werden weiterhin das tun, wofür wir gewählt wurden, nämlich die Sorgen und Nöte der Bürger aufzunehmen, anzusprechen, in den parlamentarischen Prozess einzubringen.
Springer sagt, die AfD werde sich juristisch gegen die Neubewertung des Verfassungsschutzes zur Wehr setzen. Gegen ein AfD-Verbotsverfahren spricht sich Brandenburgs sozialdemokratische Innenministerin Katrin Lange aus. Mit den Ursachen für den Zuspruch für die AfD bei den Wahlen müssten sich alle Parteien auseinandersetzen. Kurz vor dem Start der neuen Bundesregierung die Neubewertung der AfD zu veröffentlichen, sei nicht glücklich.
Also erstmal hat für uns die Hochstufung keine Konsequenzen. Wir werden das Gutachten, was ca. 1000 Seiten hat, jetzt auswerten. Diese Auswertung ist heute veranlasst worden, und dann werden wir überprüfen, welche Auswirkungen das auf Brandenburg hat.
Ein langjähriges Verbotsverfahren gegen die rechtsextreme AfD stecke voller Risiken, sagt der CDU-Landesvorsitzende Jan Redmann, und lasse die Akzeptanz für die AfD unter den Brandenburgern nicht verschwinden.
Und ein gescheitertes Verbotsverfahren würde der AfD am Ende sogar noch nützen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Zuspruch für die AfD geringer wird. Dass Menschen nicht aus Frustration über die Politik der vergangenen Jahre dieser Partei in Scharen in die Arme getrieben werden. Und dafür ist die neue Bundesregierung angetreten.
Maja Wallstein ist eine von vier Brandenburger SPD-Bundestagsabgeordneten. Und sie wiederholt ihre Forderung, dass die Verfassungsmäßigkeit der AfD jetzt juristisch überprüft werden müsse.
Es ist kein Parteiverbot, es ist auch kein Verbotsverfahren, sondern es geht um die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit einer Partei. Das steht so in unserem Grundgesetz. Es ist wichtig, dass wir uns da alle präzise ausdrücken und eben nicht die Erzählung der AfD immer weitertragen. Das ist ganz wichtig. Aus meiner Sicht bedeutet das, dass wir jetzt den Antrag auf Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der AfD vom Bundesverfassungsgericht stellen. Aus meiner Sicht ist das genau der Auftrag, den uns das Grundgesetz mit Artikel 21 gibt. Das wird jetzt, glaube ich, auch deutlich wahrscheinlicher.
In Brandenburg hat die Alternative für Deutschland etwa 3000 Mitglieder und stellt 30 der 88 Landtagsabgeordneten.
Thorsten Südow. Zum Ende des Faschismus. Am 8. Mai 1945 schwiegen in Europa die Waffen. Das Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem Kontinent wurde besiegelt. Schon 6 Tage zuvor, am 2. Mai, hatte die Reichshauptstadt Berlin kapituliert, also heute vor 80 Jahren. Diese Urkunde wurde in einem Wohnhaus in Tempelhof unterschrieben. Dort war heute rbb24-Reporterin Ann-Christine Schenten.
Es waren die letzten Kriegstage. Adolf Hitler war bereits tot, die Rote Armee hatte Berlin umzingelt. Am 2. Mai 1945 trafen sich Generäle der Wehrmacht mit der sowjetischen Militärführung in einer einfachen Erdgeschosswohnung in Berlin-Tempelhof. Sie unterzeichneten die bedingungslose Kapitulation Berlins.
Und zwar hier im Haus Schulenburg-Ring 2, in der Wohnung hier links von mir hat das stattgefunden. Der Kommandostand der sowjetischen Armee war hier untergebracht und der deutsche General Weidling hat dann hier die Kapitulation unterzeichnet.
Der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, lebt selbst in dem Haus im Schulenburg Ring 2. Er ist hier aufgewachsen und mittlerweile wieder zurückgezogen.
Ich kann mich auch erinnern, wie ich als Kind mit dabei war, als mein Vater noch den Mietvertrag unterschrieben hat bei der Eigentümerin, die diese letzten Kriegstage ja hier auch wirklich vor Ort erlebt hat. Und immer wieder auch daran zu erinnern, dass für Berlin dieser 2. Mai so ein wichtiges Datum ist, das ist uns in der Hausgemeinschaft doch sehr wichtig.
Auch Berlins aktueller regierender Bürgermeister Kai Wegner nahm an dem Gedenken im Schulenburg Ring 2 teil. Kurz darauf eröffnete er die offizielle Gedenkwoche zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges am Pariser Platz vor dem Brandenburger Tor. Wegner erinnerte daran, dass das Gedenken in eine Zeit falle, in der es wieder Krieg in Europa gibt und der Frieden bedroht sei.
Denken wir heute auch an die Menschen in der Ukraine, die von Putin und seiner russischen Armee angegriffen wurden und seitdem jeden Tag um ihr Leben und für die Freiheit kämpfen. Wir denken an all die Menschen, die so tapfer, so mutig und entschlossen für Frieden und Freiheit kämpfen. Und auch von diesem Ort hier am Brandenburger Tor sage ich, Berlin steht fest an ihrer Seite.
Am Pariser Platz sind für die kommenden Tage Fotos ausgestellt, die die letzten Kriegstage in Berlin im Mai 1945 zeigen. Gleichzeitig gibt es dort eine Soundinstallation und Diskussionen, Führungen und Konzerte in der ganzen Stadt. Am Abend führt der Komponist Marc Sinan das Friedensoratorium Befreiung in der Akademie der Künste auf. Die Gedenkwoche läuft noch bis zum 11. Mai.
An Christine Schenten über das Gedenken in Berlin, auch an die Kapitulation der Reichshauptstadt heute vor 80 Jahren. Menschenmassen gestern in Berlin-Kreuzberg. Der 1. Mai lockte zu Straßenfesten, Open-Air-Konzerten und zu Demonstrationen. rbb24-Reporterin Annette Mirsch war heute unterwegs, hat nachgeschaut, ob alles wieder schick und schön ist.
Beinahe beschaulich ist der Mariannenplatz am Vormittag nach dem 1. Mai. Die Straßen ringsum hat die BSR schon durchgekehrt. Auf dem Platz selbst sind noch 3 Reinigungskräfte mit Müllzangen unterwegs und sammeln leere Flaschen ein. Übermäßig viel haben sie nicht mehr zu tun. Die weite Wiese hat die Nacht gut überstanden. Ein paar Anwohner führen ihre Hunde aus, auch Luca und Diana.
Ruhig war's. Schön entspannt. Also so die Nachbarn waren draußen, haben Essen angeboten. Also ich fand es ganz angenehm hier eigentlich.
Wir sind einfach in Demo gegangen und danach ein bisschen gefeiert. Geht mir sehr gut so. Ich bin jetzt mit meinem Hund raus und wir spazieren ein bisschen und für den Tag ein bisschen genießen. So.
Nachdem das große Kreuzberger Maifest nicht mehr stattfindet, sind Anwohner hier erleichtert, berichten auch Thomas und Berko. Die beiden entspannen auf einer Bank. Die Polizei war diesmal offenbar weniger mit aggressiven Demonstranten beschäftigt, sondern mehr mit Schutz vor Terror und Amokfahrten. Das fiel auch den beiden auf.
Das erste Mal, ja.
Alles war voll mit Poller.
Die ganzen Straßen waren mit den Pollern gesperrt, damit die Leute auf dem Festen gesichert sind, also damit da kein Auto durchbuscht. Ich habe die mal angefasst, die sind richtig schwer. Also.
Zur gleichen Zeit im Görlitzer Park. Da geht's mit dem Aufräumen nicht ganz so schnell. BSR-Mitarbeiter ackern sich noch am Mittag durch den Müllteppich auf den abgetretenen Wiesen. Hier hat der Bär gesteppt, berichten Leute aus dem Kiez. 18.000 Menschen sollen im Görli gefeiert haben.
Gestern Abend war ja absolut Chaos, da lagen Flaschen, alles wieder oben, leergefressene Pommesbuden. Teilweise, ich habe da Blumenkästen, werden nach der Blumenkästen mit Zigarettenschachteln, alten Flaschen und sonst was dekoriert. Es ist völlig aus dem Ruder gelaufen.
Ich war zu Hause, ist am besten. Der Lärm, das ist ja unerträglich. Und die Menge von Leuten, nee, das mag ich gar nicht.
Inzwischen liegen nur noch ein paar riesige Flaschenberge am Wegesrand, auch viele Pfandflaschen darunter. Wann diese abgeholt werden und wie es um Parkschäden steht, ist nicht bekannt. Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg wollte uns heute kein Interview zum Thema geben.
RBB24-Reporterin Annette Mirsch am Tag danach, am 2. Mai.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Weben ist ein uraltes Handwerk. Nur 9 Weberinnen gibt es heute insgesamt noch in Brandenburg. Und auch die Lausitz hat wieder eine. Seit 3 Jahren klappert hier der Webstuhl von Marion Bauer in Lauchhammer.
Ich habe mit 8 Jahren einen Webrahmen zu Weihnachten gekriegt. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich immer so, aber im Hinterkopf, also nicht hundertprozentig sicher, mir vorstellen könnte, dass ich sowas mache.
Die 67-Jährige ist gelernte Weberin. Doch nach ihrer Ausbildung in den 70ern schließt ihr Betrieb, der letzte in ihrer Heimat Aschaffenburg. Erst als Marion mit Ehemann Hermann Glaserbauer und den beiden kleinen Töchtern nach Nordirland zieht, fängt sie wieder mit der Weberei an und dem Flachsanbau.
Flachs ist ja diese Pflanze und in der Mitte von dem Stängel ist die Faser, die du haben willst. Und dann wird er erst gebrochen, um dies außen klein zu kriegen, ne? Und dann musst du das richtig rauskämmen, damit man den spinnen kann. Weil du willst ja nicht diese ganzen harten Teile da im Garn haben.
Hat man irgendwann das Garn, entsteht langsam, ganz langsam, der Leinenstoff. Ehemann Hermann, der Gießer gelernt hat, hilft ihr. Er macht etwas, das Kette wickeln heißt. Auf ein mannshohes Holzgestell, das sich dreht, wickelt er mit Bedacht und Genauigkeit die Fäden. Diese laufen dann von dort zum Webstuhl. Ist das nicht ordentlich gemacht, kann Marion nicht vernünftig weben.
Das Ziel ist, die Anzahl der Fäden richtig zu kriegen, der Weber oder die Weberin verarbeiten möchte, sie einigermaßen parallel zu haben und die Länge gleich zu haben von allen.
Schon 40 Jahre lang macht Hermann das immer und immer wieder. Kette wickeln für seine Marion.
Weben kann er nicht, aber zu Vorbereitungsarbeiten kann er machen.
Das halte ich für sehr gewagt, die Theorie, dass ich nie weben könnte. Ich kann weben, was rauskommt, ist eine andere Frage.
Seine Frau Marion hat das Weben aber auch von der Pike auf gelernt. 2 bis 3 Meter Stoff pro Tag schafft sie und macht dann daraus Kleidung, Kissenbezüge, Decken, eben alles, was man aus dem Garn so machen kann.
Man braucht sehr viel Geduld, also weil wenn du weben willst und keine Geduld hast, du hast ja jetzt hier diese 1000 Fäden, dann muss jeder Faden durch die Nitze gezogen werden, einzeln. Und dann muss jeder Faden hier durch den Kamm gezogen werden.
Allein das dauert schon 2 bis 3 Tage, bevor Marion mit dem Leinenweben überhaupt loslegen kann. Ihr halbes Leben haben Marion und Hermann Bauer Glaser in Nordirland in der Nähe von Londonderry verbracht, dort ihre Flaxmill, ihre Leinweberei aufgebaut. Vor allem rund um Belfast war einst die größte Leinenindustrie Europas.
Bei denen ist es eine andere Tradition und die haben sich alle tierisch gefreut und haben das auch, sind gekommen und haben sich's angeguckt und haben das beobachtet. Für die war das schon Highlight, dass auch in der Gegend, wo eigentlich keine Flachs- oder Leinenweber waren, dass dann jemand hinkommt und webt.
Vor 4 Jahren sind sie dann zurück nach Deutschland gekommen. Marion hat ihren Webstuhl in die Textilstadt Lauchhammer gebracht. Ein wenig monoton sieht das Weben aus. Für sie aber gibt es nichts Schöneres.
Also ich könnte mir nicht vorstellen, vor dem Computer zu sitzen und meine Arbeit da zu verrichten. Ich möchte was mit meinen Händen machen. Ich bin besser mit den Händen als mit dem Mund und mit dem Kopf. Von daher, solange es noch Spaß macht.
6 Tage die Woche, 10 Stunden jeweils sitzt die 67-Jährige und webt. So schnell wird Marion und ihrem Mann der Stoff wohl nicht ausgehen.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie wollen mehr kompakte News aus Berlin und Brandenburg? Dann gleich den Podcast abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.